Presse und Freiheit gibt es nur zusammen. Deshalb unterstützen wir mit der Platz-Panther-Stiftung weltweit diejenigen, die sich tagtäglich dafür einsetzen. Und Sie können uns dabei unterstützen, mit einer Spende. Hallo, mein Name ist Gemma Teresarilla und ich leite bei der Taz unsere hauseigene Stiftung. Und wenn Sie mehr über unsere Aktivitäten wissen oder direkt unsere Arbeit ermöglichen wollen, besuchen Sie uns doch auf taz.de/Stiftung.
Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Guten Tag, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der Taz. Wir reden heute über die USA, über das erste Duell, TV-Duell zwischen Kamala Harris und Donald Trump. Heute ist Mittwoch und wir fragen, welche Auswirkungen dieses TV-Duell auf den Wahlkampf, auf die Wahl haben wird, ob es den Ausgang in den Swing States, also in den entscheidenden Bundesstaaten, beeinflussen kann. Wir werden aber nicht nur dieses erste Aufeinandertreffen analysieren, sondern auch fragen, was ein Präsident Trump oder was von einer Präsidentin Harris, was das bedeuten würde, was wir von ihnen zu erwarten hätten. Und bei mir sind heute
Barbara Junge, ich bin eine der beiden Chefredakteurinnen der Taz.
Bernd Pickert, ich bin Auslandsredakteur der Taz und da zuständig für die USA.
Und zugeschaltet aus den USA, aus North Carolina, wenn ich richtig sehe, ist uns Marina Klimczuk. Hallo Marina.
Hallo, ich bin freie Reporterin für die Taz aus den USA.
Gut, und du hast den Vorteil, vor Ort zu sein. Wir werden darauf zu sprechen kommen. Eine allererste kurze Frage. And the winner is? Bernd.
Also ich glaube, das Duell als solches hat Kamala Harris gewonnen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das hat nicht mal Fox News wesentlich versucht, anders darzustellen. Britt Hume, andere Fox News-Moderatoren, die sonst immer bereit sind, alles für Trump zu spinnen, haben das auch so gesehen. Die Frage ist, was heißt das? Aber die Debatte an sich, die Performance, das war Kamala Harris Night.
Ups.
Ihre Performance war definitiv besser. Es ist nur immer die Frage, für welches Publikum tatsächlich und dementsprechend welche Auswirkungen es hat. Ansonsten würde ich sagen, Taylor Swift.
Da kommen wir drauf. Marina, wie hast du das empfunden, diese TV-Auseinandersetzung?
Ich fand, also es war auffällig, sie hat es sehr gut gemacht. Das war vollkommen klar. Im Laufe des Abends ist er immer mehr in Rage geraten und er kam immer wieder auf die Illegal Immigrants zurück und so weiter und so weiter und sie ist einfach ruhig geblieben. Und dieses Lächeln, ich glaube, was in die Geschichte eingeht, ist mit dieses Lächeln, mit dem sie ihn anschaut und wartet, bis er fertig ist. Das ist halt sowas zwischen herablassend und fröhlich und ungläubig auch.
Das war irgendwie ein Oscar-reifer Blick, fand ich, von Kamala Harris. Sie hat ja mal rübergeschaut zu Trump, ne? Und das war dieses spöttische Lächeln, was sie wirklich gut drauf hat und auch durchgehalten hat. Also gleichzeitig ruhig und spöttisch. Und umso mehr sie das getan hat, hatte man den Eindruck, umso mehr war er so der grumpy old man. Ich glaube deswegen auch, also jetzt unabhängig von allen Inhalten, nur dieser performative Aspekt, der sorgt, glaube ich, für diesen Eindruck, dass es ein Erfolg für Kamala Harris war.
Also ich kriege ja auch immer beigebracht, im Fernsehstudio 90% aussehen. Und sie sah definitiv besser aus. Und auch wenn ihr das vielleicht bescheuert findet, die Maniküre war gut. Ich war so neidisch auf diese Nägel.
Was ist mit
bitte,
den Nägeln?
Liebe Zuhörerinnen.
Du musst uns das erklären. Ja, was ist mit den Nägeln?
Nehmt es mir nicht übel, aber ich spreche von Dingen, die relevant sind. Ich habe die ganze Zeit auf diese perfekt manikürten, ich würde sagen, so hell-lila-rosane Nägel geschaut, auf dieses Tuch, was sie um den Hals hatte. Also sie hatte einfach eine hellere, zugleich feminine, aber eben auch sehr entschiedene Ausstrahlung damit. Also es war die Kombination von Weiblichkeit und Staatsanwältin, die war tatsächlich gut. Einschränkend würde ich nur sagen, das Lächeln, das Spöttische ist natürlich immer sofort arrogant von der anderen Seite aus betrachtet.
Ich glaube aber, das war auch in der Vergangenheit bei früheren Debatten oft so, dass wer zu sehr gelacht hat, seht mal, was das für ein Idiot ist, so gesagt hat, der hat damit durchaus auch mal verloren in früheren Präsidentschaftsdebatten. In diesem Falle glaube ich, dadurch, dass sie im Grunde mit jedem Gesichtsausdruck gesagt hat, Weirdo, zu, ja, sie hat ja auch vor allem an den Stellen
gesagt. Also das heißt, ganz kurz, ja. Das heißt, die Aussage ist oder die Anmutung ist, Trump ist eigentlich ein bisschen seltsam. Also ja. Es ist nicht so vernichtend herablassen, sondern es ist so ein bisschen seltsam. Es ist naja, so es ironisch ist dieser, herablassen.
Es ist der Ausdruck, den ja Tim Walz geprägt hat ja. Vor einigen Wochen, kurz bevor er dann berufen wurde, auch als Vizepräsidentschaftskandidat mhm. Von Kamala Harris, für die Republikaner, für Daddy Vance, für Donald Trump. Die sind seltsam, die sind komisch, die sind irgendwie nicht so ganz richtig, eben weird. Und sie hat diesen Ausdruck kein einziges Mal gebraucht während der Debatte. Sie hat ein paar Mal extreme gesagt, aber sie hat niemals den Ausdruck weird gebraucht. Aber sie hat es die ganze Zeit signalisiert, guckt mal, das meinen wir.
Babs.
Was ich noch viel beeindruckender fand, war etwas, das sie ausgesprochen hat, und zwar, dass er weak ist, also weich in der Außenpolitik. Und für Trump ist das ja viel vernichtender als dieses Weirdo, weil Weirdo, das weiß er. Also das funktioniert bei den demokratisch gesinnten Wählerinnen und Wählern, aber weich darf der ja auf gar keinen Fall sein. Und sie hat es bei guten Punkten gemacht. Also explizit war es bei der Außenpolitik, ich weiß nicht, war es noch an einem anderen Punkt?
Ja, es war vor allem bei der Außenpolitik, wo sie an einer Stelle gesagt hat, naja, wenn du Mittagessen gehst mit einem Xi Jinping oder Putin, der isst dich zum Mittag. Ne? So, mhm. Wenn du genauso dich provozieren lässt und so leicht zu manipulieren bist, dann bist du weak.
Mhm. Also die Frage herablassend, ja, aber es war ja auch höflich. Ich meine, sie ist ja direkt am Anfang, es war ja auch wichtig, auf ihn zugegangen, hat ihm die Hand gegeben, hat sich vorgestellt, Kamala Harris. Also so, man hält die Form ein, das ist ja schon, das war ja auch ein Teil dieser Inszenierung. Also da liegt ja auch so eine gewisse, formal, aber doch eine gewisse Wertschätzung und nicht so Vernichtungsabsicht war da zu erkennen, oder? Wie fandet ihr das?
Ich habe vorher Debatten darüber gehört, soll sie ihm die Hand reichen oder nicht? Weil die Frage war, wirkt sie dann zu klein? Der Mann ist ja ziemlich groß, Donald Trump. Er ist ungefähr ungefähr 30 Zentimeter fast größer als sie. Und das sieht man nicht, wenn du den Splitscreen hast. Also wenn du sie beide rechts und links siehst, dann sehen sie gleich groß aus. Wenn sie sich aber die Hand geben, schon. Deshalb gab es Ratgeber vorher, die ihr gesagt haben, gib ihm auf keinen Fall die Hand, dann fällt das auf. Ich finde es aber gut, dass sie auf diesen Rat nicht gehört hat, weil er hätte es nicht gemacht. Hillary Clinton hat auch noch die Hand gegeben, schon 2020 bei den Debatten gegen Biden nicht, bei der letzten Debatte gegen Biden auch nicht. Und sie bricht das jetzt einfach mal, geht auf ihn los und das zeigt ja auch ein großes Selbstbewusstsein, was so schlecht nicht kam. Aber mich würde total interessieren, weil wir wissen ja, dass Marina, ich meine, du wolltest da vielleicht auch drauf kommen, aber genau. Ich würde wirklich gerne die Frage stellen.
Du nimmst mir die Frage aus dem Mund, Bernd.
Weil ich weiß, wir haben ja heute drüber gesprochen, du hast dir das ja auf einer republikanischen Wahlparty in North Carolina angeguckt und mich würde total interessieren, wie diese ganzen Punkte, die wir gerade so als positiv gewertet haben, dort im Saal eigentlich angekommen sind und wie du das da erlebt hast.
Ja, das ist spannend, weil ich war einfach in einer Parallelrealität unterwegs. Also sofort nachdem ich heimgefahren bin, habe ich NPR angemacht und dann kam das ganze Lobgeprassel auf Kamala Harris. Und in dem Saal, wo ich war, da waren, ich weiß nicht, vielleicht so 50 Leute, ganz gemischte Menschen, also mehr Männer als Frauen, aber auch Frauen, auch ganz junge Frauen, auch eine Handvoll Schwarze waren da. Und mit ihren Mager-T-Shirts und mit ihren Mager-Cappies natürlich. In allen möglichen Farben, von Gold bis Hellblau bis Rot und alles. Und da hat man sie nicht als Siegerin wahrgenommen. Das war ein bisschen wie eine Atmosphäre bei so einem Baseballspiel. Also jedes Mal, wo sie irgendwas gesagt hat, wurde sie ausgebuht. Wenn er irgendwas gesagt hat, dann wurde aufgesprungen und gejubelt. Aber es war auch sowas so richtig, also ich glaube, sie haben ihn schon unterstützt, aber so eine Seelen, irgendwie hat dem Event auch die Seele gefehlt, wenn ihr mich fragt. Also es ist, einmal ging es ganz schön zu, als er gesagt hat, I'm speaking now. Das war quasi ein kleiner Racheakt im Vergleich zu 2020, wo Kamala Harris im Duell mit Mike Pence gesagt hat, I'm speaking. Und als er jetzt quasi sich gerecht hat gestern, I'm speaking, da sind alle aufgesprungen, yeah, let's go. Und das war irgendwie ja ein kleiner Siegesmoment. Und dann nochmal gegen Ende, als er gesagt hat, ja, sie verspricht euch diese ganzen tollen Sachen. Alles wunderbar, warum hat sie noch nicht gemacht? Und dann ging es auch ab, wurde auch gejubelt. Aber sonst, ja, Ich habe da mit ein paar Leuten geredet, niemand sieht sie. Das ist ein grundlegend anderer Blick auf die Realität, auf alles, was wir hier besprechen. Die sehen das einfach anders. Die sehen, dass eine Wirtschaft kaputt gegangen ist in den letzten 4 Jahren. Dass die Biden und Harris Schuld daran tragen, dass mit Trump alles gut war. Dann war noch, hat mir ein älterer Herr gesagt, ja, warum hat eine Polizistin ist gestorben am 6. Januar, warum ist ihr Leben mehr wert als das von George Floyd? Bei George Floyd haben sie Städte angezündet. Und was ist, warum? Das ist doch unfair. Also es ist einfach ein anderer Blick. Natürlich, das waren jetzt Fans, das waren keine moderaten Republikaner, aber da gab es jetzt auch nicht, wo man sich ins Gespräch begeben kann. Also das war jetzt nicht so. Mhm. Genau.
Aber du hast eher den Eindruck gehabt, es war nicht so eine Euphorie, sondern es war so was Gebremstes auch dabei, weil er nicht so performt hat, wie sich so die Hardcore-Fans das so erhofft hatten?
Ja, glaube ja. Vielleicht, es war auch eine kleine Veranstaltung. Es kam einfach nicht so richtig Stimmung auf. Es gab Pizza, vielleicht lag es auch daran, dass es keinen Alkohol gab. Ich weiß es nicht. Es gab nur Wasser zu trinken. Aber es war einfach nicht so ausgelassen, wie ich das hier zum Beispiel vom Parteitag der Demokraten beobachtet hatte im Fernsehen. Also gut, ist natürlich ein ganz anderes Event, ganz andere Größenskala. Aber ja, mir hat da was gefehlt. Aber wenn ich mich kurz outen darf, so gut Harris es gemacht hat, mich hat sie auch nicht ganz berührt. Ich weiß nicht, wie es euch da ging. Also sie ist nicht ganz die Siegerin meines Herzens.
Wir können kurz über Harris reden, aber dann würde ich gerne, Marina, noch mal ganz kurz danach zurückkommen zu Trump. Ja, wie fandet ihr, Bernd und Babs, wie fandet ihr Harris? Wie war ihre Performance?
Wir hatten vorher schon mal kurz gesprochen und ich würde auch sagen, so, sie hat nicht verloren, das ist so das Entscheidende, weil ja, ihre eigenen MitarbeiterInnen, ihr Team hatte durchaus Angst vor diesem Event, weil sie genau wissen, sie kommt halt nicht emotional rüber. Also so, sie hat nicht diese Präsenz auf einer Bühne gegen jemanden und angesichts dessen, wie groß die Sorgen da waren, war ich erstaunt, wie gut sie es hinbekommen hat und wie sie an einigen Punkten tatsächlich emotional auch war. Also Abtreibung hat man ihr einfach abgenommen. Es war so stark emotional, dass ich da auch denke, das ist nur ein Wählerinnen-Spektrum, aber so die Vorstadtfrauen und überhaupt die Frauen, die muss sie damit haben. Vor allem nachdem Trump behauptet hat, dass man auch nach der Geburt noch Babys abtreiben
das
kann.
Das war ja wiederholt aus dieser Debatte der beiden, dass im Grunde genommen ja Neugeborene getötet werden, da wo Demokraten in Bundesstaaten regieren, was eine spektakuläre Lüge ist. Das war jetzt meine Frage, ehrlich gesagt, an Marina noch. Es gab ja eine Menge, wie immer, spektakulärster Verzerrungen und Lügen bei Trump. Eine davon ist diese angesprochene mit den neugeborenen Tötungen. Eine andere ist diese Geschichte mit den Haustieren, die Migranten essen. Also man kann die Reihe jetzt von diesen Lügen, glaube ich...
Andersrum, Migranten,
genau,
die Haustiere...
Missverständlich formuliert.
Also das Leute, Migranten aus Haiti, das ist eine Fake News, die essen die Pets von den Amerikanern. Das läuft ja jetzt auch schon auf Twitter und Elon Musk hat schon irgendwie Katzenbaby-Fotos gepostet mit Safe Sam. Also die Verrücktheit ist ja kaum zu begreifen manchmal. Aber meine Frage an dich, was hast du für einen Eindruck? Nehmen die Leute das wirklich komplett für bare Münze?
Also es gab keine Reaktion drauf. Es war eher so, ich würde nicht sagen, dass es irgendwie um Inhalt ging. Es war entweder so Buh oder Yes, gut gemacht. Es war nichts dazwischen. Ich weiß nicht, ob sie es für bare Münze nehmen, aber ich schließe es nicht aus. Ich habe tatsächlich niemanden auf die Haustiere angesprochen. Aber es war einfach ganz warm ihm gegenüber. Also da wurde nicht kritisiert. Das war kein Ort, um zu kritisieren. Das war ein Ort zum Unterstützen und der muss nichts beweisen. Das ist so eine, ja, Hippies reden ja immer von so einer unconditional love. So habe ich das wahrgenommen. Es ist egal, was er macht. Die werden ihn lieben. Das spielt keine Rolle. Er kann alles machen. Er muss nichts leisten. Der ist einfach warm und geliebt.
Ich meine, das ist ja ein Prinzip von Trump, von Rechtspopulisten insgesamt, aber Trump hat das ja zu einer gewissen Meisterschaft gebracht, darin, also einfach den Diskurs mit Lügen zu vergiften. Und das macht ja das große Problem für im weitesten Sinne rationale Politik aus. Wie reagiert man eigentlich da drauf? Und das ist ja was, was viele Leute auch schon schachmatt gesetzt hat. Ja, also versucht man dann sozusagen alles immer zu beweisen, dass es nicht stimmt. Also folgt der Agenda, die einem vorgegeben wird. Ignoriert man das? Wie handelt man das? Ein echt schwieriges, komplexes Problem. Wie findet ihr, hat Harris das gemacht?
Ich finde, sie hat das ganz gut gemacht. Allerdings haben ihr in diesem Fall auch die Debattenregeln ein bisschen geholfen gegenüber der ersten Debatte mit Biden gegen Trump. Also nicht nur, weil Biden ohnehin nun wahrlich nicht auf der Höhe seines Verstandes war zu diesem Moment, aber auch da waren die Regeln bei CNN, dass die Moderatoren kein Fact-Checking betreiben, also keine offenkundig falsche oder schon längst widerlegte Behauptung irgendeines Kandidaten direkt widerlegen oder sagen, das stimmt doch gar nicht. Und so, das war diesmal anders.
Das war bei den Pets so, da hat der Moderator direkt gesagt, das stimmt nicht.
Das war bei dem Bürgermeister so, das war bei der Behauptung so, Trump habe die Wahl gewonnen. Das war an einigen Stellen so.
Bei der Abtreibung
so.
Auch.
Bei der Abtreibung auch, genau was du erwähnt hast, Stefan, nämlich bei der Behauptung, selbst nach der Geburt würden also Babys getötet in demokratisch regierten Bundesländern. Auch da hat der Moderator das korrigiert. Das war bei der ersten Debatte nicht so. Wäre es diesmal auch wieder so gewesen, dass die Moderatoren das nicht machen, hätte Harris dann das an verschiedenen Stellen machen müssen. Und das macht sie eigentlich schwächer in dem Moment. Es ist gut, wenn der Moderator das macht, was natürlich ABC von rechtsrepublikanischer Seite aus den Vorwurf der Voreingenommenheit, also ganz voreingenommenen Moderation, die ihn unheimlich oft korrigiert hätte und sie nur ganz selten eingebracht hat und so. Aber ich finde, um es kurz zu Ende zu bringen, sie hat das gut gemacht. Sie hat auch die ganzen Steilvorlagen, die Trump auch Biden damals geboten hatte und die Biden überhaupt nicht verwandeln konnte. Er hat es nicht mal gemerkt, was er da serviert kriegt. Sie hat die alle eingelocht. Ich habe im Vorfeld viele gehört, die gesagt haben, das ist ihr Moment, sich nochmal richtig vorzustellen und richtig zu sagen, was sie möchte, wer sie ist und welche Agenda sie eigentlich verfolgen will. Das, finde ich, hat überhaupt nicht geklappt. Ich kann gegen so einen Bully wie Trump gut bestehen und meine Qualitäten, die alten Qualitäten als Strafverfolgerin ausspielen und ihm ein Dings nach dem nächsten einlochen, ihn provozieren, sodass er in jede Falle tappt und so weiter. Ich bin ihm mental in dieser Situation überlegen. Das hat sie ausgesprochen gut hingekriegt.
Vielleicht ist es in dem Fall tatsächlich das Wichtigste. Ich fand es auch enttäuschend. Also Inhalt wäre zwischendurch mal ganz nett gewesen. Entscheidend wird in der jetzigen Situation, wo das Land so oder so komplett gespalten ist, entscheidend wird da tatsächlich sein, kann sie bestehen, wird man ja abnehmen, dass sie die Stärke hat, dass sie die Stärke hat, dieses Land zu führen und auch gegen so jemanden sich dann in der Wahl durchzusetzen, weil das spielt ja auch eine Rolle. Wenn man daran glaubt, dass sie gewinnen kann, dann gehen auch mehr Leute wählen.
Wie fandst du das, Marina? Wie hat Kamala Harris sich da gegenüber so einer unmöglichen Person wie Trump behauptet?
Also ich würde nicht gern mit ihr tauschen. Also sie hat sehr gut gemacht. Ja, Inhalt, ich glaube, an einem Punkt dachte ich, als sie gesagt hat, I have a plan. Wisst ihr, wo ich das Gefühl hatte, ah ja, sie will über Inhalt reden. Da hat sie über die Steuererleichterungen gesprochen. Und da hat sie gesagt, ja, die Leute wollen doch darüber reden. Die Leute wollen doch nicht über diese ganzen, ja, über diesen ganzen Bullshit reden, den Trump und die Vorwürfe, die er ihr an den Kopf wirft. Da habe ich gemerkt, so ja, sie ist auch ein bisschen frustriert, weil sie würde vielleicht gerne lieber mehr inhaltlich eingehen. Aber es blieb doch sehr, ja, blass. Und ich fand es auch interessant, also ihre Reaktion auf Israel-Palästina, auf die Frage zu Israel-Palästina, da kam ja auch, also das war maximal schwach einfach. Also da hätte sie schon mehr, sie hat da einfach auch nicht mehr gesagt als beim Parteitag. Ja, sie.
Aber was war schwach?
Sie wird Israel immer sein Verteidigungsrecht zugestehen und es dürfen nicht mehr palästinensische Leben verloren werden. So hat sie das ja ungefähr auch beim Parteitag gesagt. Und ich glaube, den Leuten, für die das wichtig ist, die hier sich was gewünscht hätten, die hat sie damit auch gar nicht überzeugt. Aber dann kam sofort natürlich Trump und hat gesagt, sie hasst Israel, sie hasst Israel. Also das Ja.
Aber ich meine, darin spiegelt sich ja so eine gewisse dilemmahafte Situation der Demokraten in dem, was Harris da zum wiederholten Male jetzt in dem TV-Duell gesagt hat, nämlich, dass auf der einen Seite es schon demokratische Wähler gibt, die mit diesem zu Israel-freundlichen Kurs der USA unzufrieden sind und dann möglicherweise jetzt nicht Trump wählen, aber vielleicht nicht Harris wählen, was schon ein wichtiger Punkt sein kann bei dieser Wahl. Auf der anderen Seite darf Harris aber auch nicht zu weit weggehen von diesem Grundkonsens der Demokraten, dass man immer im Zweifel immer Israel unterstützt. Also das ist ja diese daher dieses etwas kompromisshafte Reden von ihr. Oder wie seht ihr das?
Ich glaube, dass ihr das sogar genützt hat gestern Abend, gerade dadurch, dass Trump mal wieder ausgeflippt ist. Weil sie hat als ersten Punkt ganz klar gesagt, Israel, Solidarität, darf sich verteidigen. Ich war überrascht, wie klar sie das am Anfang gestellt hat. Sie hätte es auch umdrehen können. Sie hat dann gesagt, das Leben der Palästinenserinnen, was natürlich ein Formelkompromiss ist. Und als drittes dann noch gesagt, Zwei-Staaten-Lösung, was natürlich ganz eindeutig gegen Netanyahu ist. Mhm. Also so, das ist was gegen die offizielle Politik des Staates Israel. Und dann hat Trump auch noch betont, sie hasst Israel, sie ist der Rede von Netanyahu ferngeblieben. Es hat ihr eigentlich nur geholfen, weil Trump ihre anti-israelische Haltung oder den Anteil verstärkt hat. Sie musste es gar nicht selbst tun. Eigentlich, also besser hätte es dann nicht laufen können bei dieser echt vertrackten Situation.
Aber das ist natürlich ein viel positiveres Bild, was du jetzt gezeichnet hast, Babs, als das, was Marina vorhin skizziert hatte in Bezug auf Israel. Ja. Vielleicht Bernd, vielleicht sagst du da was Salomonisches jetzt.
Nee, gar nicht so salomonisch, aber einfach nur, wenn ich mir das so überlege. Es geht ja nicht um Leute, die sonst Trump wählen würden in diesem Falle, sondern es geht um jenen progressiven und zum Teil arabischstämmigen oder palästinensischen Teil potenzieller demokratischer Wählerinnenschaft in solchen Staaten wie Michigan zum Beispiel, wo die arabische Community relativ groß ist, aber auch in den progressiven Staaten, die zu den Swing States gehören und große Unis haben, sofern die Leute dort wählen dürfen, die dazu zu kriegen, erstens zur Wahl zu gehen, also eigentlich nur zur Wahl zu gehen, weil dass die nicht Trump wählen, ist ziemlich klar. Und da hat ihr Trump natürlich eine Menge geholfen, weil dieser einzige Punkt, der die Leute dazu bringen kann, nicht Cornel West oder Jill Stein oder so, also Kleinstparteien oder Einzelkandidaten zu wählen, die keine Rolle spielen, aber womöglich die paar Stimmen dann fehlen können, ist ja, Trump ist noch viel schlimmer. Auch in der Israel-Frage. Und diesen Punkt hat Trump selber gemacht in diesem Duell. Insofern, ja, es wird ihr nicht besonders geholfen haben, aber auch nicht geschadet in diesem Fall.
Schauen wir nochmal auf Trump. Es wird ja wichtig sein, bei diesen Wahlen zum einen die eigene Klientel wirklich zum Wählen zu bekommen, aber es gibt ja auch so eine Gruppe von Unentschiedenen. Was hat denn Trump gemacht in diesem Duell, um diese Unentschiedenen zu adressieren? Oder hat er überhaupt irgendwas gemacht, um die zu adressieren?
Er hat halt Migration, 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 Illegale, Illegale, Illegale. Das beschäftigt schon, wir sehen es ja leider in Deutschland auch, sehr viele Leute. Und in den USA noch mehr als hier. Also damit kann er natürlich potenziell Leute bekommen, je nachdem, was auch noch passiert. Es ist ja immer, er macht jetzt Punkte, auf die er zurückkommen kann, wenn was weiß ich passiert. Ob er damit wirklich, wirklich Leute bekommen hat, vielleicht sind Unentschiedene unentschieden geblieben. Aber ich glaube schon, dass wenn er diesen Punkt immer hochhält und sie konnte ja keinen anderen Plan präsentieren. Sie war an der Front einfach total schwach.
Du meinst, Harris war an der Frage schwach. Migration?
Ja, wir wollen ja mehr Geld für mehr Officer an der Grenze. Super, super Plan. Also so, da ist nichts, was von ihr gekommen ist. Und wenn er das ständig hochhält und wir wissen, wie sehr das die Leute beschäftigt, auch wenn keine Hunde und Katzen gegessen werden, dann hält er die Leute vielleicht zumindest bei der Stange, ihn vielleicht doch wählen zu können, je nachdem, wie hoch die Preise gerade sind.
Hattet ihr auch den Eindruck, das ist ja so ein bisschen die These, also Trumps Stärke ist Harris' Schwäche bei der Migration, stimmt das? War das irgendwie ein Ergebnis von diesem Duell?
Für Trump kommt es doch insgesamt mit der veränderten, also seinem veränderten Gegner jetzt oder seiner veränderten Gegnerin, kommt es doch darauf an, alles das, was er Biden vorgeworfen hat, als Politikversagen über 3,5 Jahre, also die Wirtschaft geht den Bach unter, die Inflation ist hoch, die Leute können sich nichts mehr leisten und the border is broken, also die Grenze ist kaputt und die Millionen kommen ins Land, das alles auch Harris anzulasten und zu sagen, das ist, wenn ihr Harris wählt, dann gibt es mehr vom Gleichen. Da wird sich überhaupt nichts verändern. Da kann sie euch erzählen, was sie will. Das war ja auch sein Schlussplädoyer, wenn du so willst, seine Schlussworte dann nochmal. Why didn't she do it? Warum hat sie es denn nicht schon gemacht? Sie sitzt doch seit 3,5 Jahren schon als Vizepräsidentin im Weißen Haus. Insofern, das geht meiner Ansicht nach, geht es nicht so sehr darum, Unentschlossene neu dazu zu gewinnen, sondern jene, die vielleicht überlegen, naja, vielleicht, also die mit beiden sehr unzufrieden sind und jetzt überlegen, wähle ich Trump, wähle ich gar nicht oder wähle ich Kamala Harris, denen zu sagen, Kamala Harris, mehr vom Gleichen, vielleicht sogar noch schlimmer, geh nicht wählen oder wähle mich.
Okay, aber ich meine, Babs hat ja gesagt, oder der Eindruck ist, also darauf hat Harris gar keine Antwort gehabt. Wie siehst du das, Marina?
Ja, sehe ich auch so. Aber wir haben noch gar nicht über den überraschendsten Moment des Abends geredet. Als plötzlich kam, ja, wir werden euch eure Waffen nicht wegnehmen. Tim Walz und ich sind doch selber Waffenbesitzer. Also ich glaube, damit hat sie... es schüttelt sich in mir, das laut zu sagen, aber ich glaube, sie hat damit viele Sympathien gewonnen.
Weil?
Warum fandst du das den überraschendsten Moment? Ich meine, das hat Tim Walz doch schon zigmal gesagt, jetzt seit er in der Position ist.
Also sie hat das ja auch schon mal gesagt, das war kein Geheimnis, aber das war 2019, dass sie das gesagt hat. Aber so, das erwartet man also von einer demokratischen Präsidentschaftskandidatin. Also alle haben Waffen in den USA, haben sowohl Republikaner als auch Demokraten, als auch Independents Waffen. Nur Demokraten sind weniger laut darüber. Aber weil sie es so nach außen gesagt hat, und ich glaube, wir unterschätzen auch, wie wichtig dieses Second Amendment ist und wie viele Leute Angst haben, dass ihnen ihre geliebten Waffen weggenommen werden. Sie hat es nochmal ganz klar gestated, nee, ihr dürft eure Waffen behalten. Ich bin eine von euch.
Es ist ja für mich und wahrscheinlich auch für uns schwer begreifbar, dass es dieses Phänomen One-Issue-Voter in den USA so stark gibt. Also die sich wirklich nur an einem Punkt festhalten. Und bei vielen sind es die Waffen. Also so aus so ganz normalen Familien erzählen plötzlich, nee, meine halbe Familie wählt wegen der Waffen. Es gibt auch noch andere Themen, an denen sich diese Ein-Thema-Wahl festmacht, aber es ist natürlich ein total wichtiges. Und wenn es in der großen nationalen Debatte nochmal so fest gesagt wird, dann würde ich auch sagen, ist das auf jeden Fall ein guter Punkt für Sie.
Ja, es kann sein, dass, ja, ich meine, es kommt, glaube ich, wirklich sehr stark darauf an, entweder die Themen zu neutralisieren oder Themenwechsel zu betreiben. Also für Harris wäre so ein Ziel natürlich weg von Migration und Inflation hin zu Abtreibung. Dann kann sie gewinnen, weil das habe ich auch so gesehen und das hat man aber auch schon eigentlich seit der Rücknahme von Roe v. Wade, also dem alten Abtreibungsrecht von 1972 durch den obersten Gerichtshof im Jahr 2022, hat man gewusst, das ist für die Demokraten ein mögliches Gewinnerthema, weil selbst republikanische Frauen ein Recht, was man ihnen wegnimmt, nicht besonders gutheißen. Also das Recht schon, aber nicht, dass man es ihnen wegnimmt. Das hat sie, wie Babs vorhin am Anfang gesagt hat, sehr, sehr authentisch gemacht. Das war auch klar, das würde sie besser können als Biden. Insgesamt, nicht nur in der Debatte. In der Debatte hat es Biden damals völlig verbockt, weil er wurde nach Abtreibung gefragt und alle denken, jetzt landet, macht er mal eine Punktlandung und dann erzählt er über Migranten, die Frauen vergewaltigen und dann sollten die doch abtreiben. Und dann, oh Gottes Willen, das war nur ganz, ganz, ganz furchtbar. Also vollkommen verbockt. Das hat sie natürlich 1000-mal besser gemacht und darauf wird es ankommen letztendlich. Entweder diejenigen, die über one issue, wie Babs gesagt hat, also über ein einziges Thema wirklich zu mobilisieren sind, wenn es dein Thema ist, wirklich zur Wahl zu bringen. Oder aber Themen zu neutralisieren, die vielleicht andere zur Wahl gegen dich bringen könnten, die dann besser noch zu Hause bleiben.
Kann ich nur noch eine Sache sagen, die nicht in der Debatte stattgefunden hat? Ich habe ja vorher Taylor Swift erwähnt, die nach der Debatte oder gegen Ende der Debatte ihre Unterstützung für Harris ausgesprochen hat, was nicht besonders überraschend war. Dann hat ihr aber, also so, wenn es ist ja wahnsinnig wichtig, was auf Social Media unterwegs ist, dann hat Elon Musk, weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, hat er auch noch getwittert, er würde ihr ein Kind schenken und auf die Katzen aufpassen. Oh. Das mobilisiert natürlich auch die Frauen. Diese Männer, Entschuldigung, aber sie kapieren es einfach nicht.
Du musst
es
erklären mit der Katze, das ist, versteht man so, in den USA
ja,
gut,
aber man versteht es hier nicht. Vizekandidat von Donald Trump, J.D. Vance, hat von kinderlosen Katzenfrauen gesprochen. Und jetzt outen sich dann immer mehr Frauen als kinderlos.
Und Taylor Swift hat ihre Erklärung
mit einem Bild
für Kamala Harris.
Aber mit einem Bild von sich und einer Katze
genau,
im Arm.
Genau.
Aber Musk kann das ja egal sein, er ist ja total verrückt. Aber für Trump war es natürlich extrem schädlich, dieser Post, weil dann, das ist noch viel interessanter, Travis Kelce, also der Freund von Taylor Swift und Super Bowl-Gewinner, dann natürlich auch losgeschossen hat, nachdem Elon Musk vor seiner Freundin angeboten hat, er könnte ihr ein Kind schenken. Weißt du? Und solche Dinge sind nach dieser Debatte passiert. Und das ist mindestens genauso wichtig wie die Debatte.
Also es ist ja jetzt keine neue, das ist aber eine Frage wert, finde ich, oder eine Nachfrage wert. Weil ich meine, es ist ja nicht ganz neu, dass, sagen wir mal, die Popindustrie und Hollywood eher auf der Seite der Liberalen sind. Ne? Das war eigentlich schon immer so oder schon sehr lange so. Und du hast jetzt hier White Stripes, kam ja auch gerade noch die Meldung, ne? White Stripes hat jetzt macht jetzt strengen Prozess an, weil oder will einen Prozess anstrengen, weil Trump einen Song von ihnen benutzt und das hat Adele und Foo Fighters haben das auch schon gemacht. Und Trump hat da, ja, ich weiß nicht, Kid Rock und Kanye West auf seiner Seite. Also das ist aber sozusagen die sind also weniger einflussreich. Aber die Frage ist natürlich schon, die man sich hier stellen kann, überschätzt man das nicht jetzt mit Taylor Swift? Weil das ist eine absolut gewöhnliche Formation in Wahlkämpfen, dass sozusagen die Popindustrie mehrheitlich auf Seite der Liberalen ist.
Aber
ohne dass das den liberalen Kandidaten oder den demokratischen Kandidaten, wie man weiß, immer so viel geholfen hätte.
Also sofort, Bernd. Aber erstens mal handelt es sich um Taylor Swift. Es ist einfach Taylor Swift mit ihnen wie viel? 283 Millionen FollowerInnen rund um die Welt. 50% der Amerikanerinnen, die sich als Swifties bezeichnen. Also es ist was anderes. Und es gibt ja auch, also es ist auch total, naja, also schwierig, eine richtige Gefolgschaft. Aber was ich ja auch gesagt habe, dann ist auch noch ihr Freund, nämlich der Super Bowl-Star, eingestiegen. Mhm. Und zwar gegen Trump, nicht gegen Elon Musk. Das heißt, da kriegst du ja noch mal eine andere und nicht so selbstverständlich liberale Fangemeinde. Er hat gerade die Super Bowl gewonnen. Das ist das Größte, was es in den USA gibt, vielleicht neben Taylor Swift.
Okay, good news. Marina, wie siehst du das?
Ich überlege, ich glaube auch, dass Taylor Swift, also jemand wie Taylor Swift hat man ja nicht alle 4 Jahre. So jemanden hat man ganz selten. Also ich glaube auch, dass es eine Riesensache ist bei jungen Leuten, vielleicht bei Erstwählerinnen, bei allen. Also ja, ich glaube, das ist riesig. Ich versuche das gerade in meinem Kopf, aber ich habe keine Chance, das statistisch irgendwie aufzuwägen. Wie viele sind nämlich, weil ich glaube, dass Gaza, wie wir schon besprochen haben, auch eben eine Riesensache ist. Und ich glaube, dass sich das vielleicht überschneidet auch, dass viele Swifties auch ein Bewusstsein haben für soziale Gerechtigkeit und für diesen Krieg. Und ich habe aber keine Chance, das irgendwie statistisch jetzt zu überschlagen, wie viele das sind, auf welcher Seite. Ich glaube aber tendenziell, dass es vielleicht mehr Swifties sind, die vielleicht sich für Kamala Harris entscheiden werden, als die Fraction Genocide, die nicht wählen oder uncommitted wählen. Das ist mein Gefühl, aber ich weiß es nicht.
Also als Zahl kann man vielleicht beisteuern, es gab ja diese Geschichte von 2018 mit Taylor Swift, da war sie auch schon nicht so ein Riesenstar wie jetzt, aber schon ein sehr großer Star. Und da hat sie, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Bundesstaat es war, dafür geworben, wählen zu gehen. Und das hat dazu geführt, dass dann, glaube ich, 60.000 Leute, mehr als man erwartet hat, sich haben als Wähler, Wählerinnen registrieren lassen. Also da kann man schon nach vielleicht hochrechnen. Es gab dann gewissen Einfluss von dem, was Swift da geraten hat. Und das hat, also es gibt dann Echoraum für. Konnte man da schon sehen.
Also ich glaube auch, es ist, wie Babs gesagt oder wie ihr beide gesagt habt, es ist Taylor Swift. Das ist was anderes als Meryl Streep, Robert De Niro oder sowas. Nicht unbedingt von der Bekanntheit her, die sind auch bekannt als mega Hollywood-Schauspieler. Aber der unmittelbare Einfluss, den sie auf ihre Fans haben, ist, glaube ich, eine andere bei Taylor Swift als selbst bei den absoluten Topstar-Hollywood-Schauspielern. Übrigens auch andersrum, ja. Clint Eastwood, großer Trump-Fan, macht auch nicht so viel aus wie...
Er ist ja auch schon 93.
Ja, na gut, das macht ja nichts. Er ist ja aber trotzdem eine Legende. Ja. Ich glaube, 94 sogar inzwischen. 94. Egal. Nee, aber das macht schon einen Unterschied. Nur, es ist andererseits natürlich, man kommt ja nicht drum rum. Meine Fresse nochmal, wie schlimm ist es eigentlich, dass wir über sowas reden? Also, warte, was ist das für ein verrücktes Land nochmal, wo du solche Arten von Kontrasten hast? Und wir haben jetzt die ganze Zeit über Performance-Kontraste geredet. Mhm. Nur der politische Kontrast zwischen beiden ist ja doch so, dass er größer kaum sein könnte. Also selbst wenn sie nicht ganz klar ausgemacht hat, was mit ihr anders wird als unter Biden, ihr politisches Programm, was sie unterscheidet von Biden, immer noch ein bisschen nebulös ist. Aber selbst wenn sie genau das weitermacht wie Biden, dann steht sie immer noch für Klimaschutz, dann steht sie immer noch für Beibehaltung von Sozialprogrammen, von, wie sagt man das, Gesundheitsvorsorge, für ein bisschen mehr Gerechtigkeit in den USA und für eine, naja, zumindest die Demokratie ja, zu verteidigen, suchende Außen- und Verteidigungspolitik, wo Trump für ein Bündnis letztendlich für eine Kapitulation gegenüber Putin und so weiter steht. Insofern, dass man sich bei dieser Art von Auseinandersetzung, das ist wirklich wie hier mit der AfD und Trump, das Programm von Trump unterscheidet sich nicht so wahnsinnig groß, weder in seinen rhetorischen Formeln noch in der inhaltlichen Substanz von dem, was wir hier bei der AfD haben.
In der Radikalität schon.
Naja, und in der Möglichkeit, es umzusetzen, ehrlich gesagt, aber auch, weil die hat Trump und man hat dafür mehr als die AfD. Ich mir vorstelle, letzter Satz noch, dass wir hier jetzt darüber reden würden, wie wichtig es doch wäre, dass sich, keine Ahnung, oder ob sich hier die Ärzte oder Rio Reis ist tot, also den gibt es denn hier so einen deutschen Popstar, der nicht so gut für den oder den aussprechen würde, dann würde ich denken, meine Fresse, wo sind wir angekommen?
Aber genau das ist es ja. Das ist ja klar, wofür die Leute stehen, zumindest in der Richtung. Es ist einfach, es steht so viel auf dem Spiel. Und das ist zumindest den Menschen bewusst, dass wir gar nicht mehr über diesen Inhalt reden, sondern nur noch, wie kann man diese Katastrophe verhindern oder wie führe ich dieses Land in eine wundervolle, diktatorische, paradiesische Zukunft.
Dann lass uns darüber sprechen, oder Marina dazu?
Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich gut den Menschen klar ist, wie viel auf dem Spiel steht. Das ist halt natürlich, meine empirische Erfahrung ist wahnsinnig selektiv, weil ich rede mit ein paar Menschen und dann denke ich, gut, das ist jetzt repräsentativ, das ist natürlich nicht so, weil die USA sind ein Riesenland, aber irgendwie aus meinen Gesprächen mit den Menschen habe ich nicht das Gefühl, dass das für sie so viel auf dem Spiel steht.
Du warst ja jetzt auf Recherche in Alabama, glaube ich. Wie ist denn dein Eindruck? Und Tennessee. Wie ist dein Eindruck?
Tennessee und Alabama. Was mich besonders berührt hat, war eine Begegnung mit Obdachlosen in Birmingham, Alabama. Alabama ist ja ein tiefroter Staat, aber Birmingham ist eine eher blaue Stadt, also eher demokratisch zugeneigt. Und ich habe da ein Paar getroffen, die sind erst seit wenigen Wochen auf der Straße. Ein schwarzes Paar und ich habe sie auch gefragt, wie es denn ums Wählen steht. Und die waren total pro Harris. Und sie hat das auch so erklärt, wie es registriert zum Wählen, das auch schon keine Selbstverständlichkeit in Alabama ist, weil die Registrierungsprozesse teilweise sehr kompliziert sind und man muss sich immer wieder neu registrieren lassen. Und es ist also, viele sind es einfach zu faul oder sich darum zu kümmern. Aber diese Frau, die hat dann sofort so eine kleine Visitenkarte mit Bob Harris aus ihrer Tasche, dem kleinen Rucksack gepackt, wo sie eh schon kaum was drin hatte und hat gesagt, ja, wenn ich hier aufs Klo gehe, muss mein Mann anstehen, ein paar Meter weiter weg und schauen, dass ich nicht vergewaltigt werde, weil es so gefährlich ist, weil sie sich so nicht safe fühlt. Und sie sind die Reproductive Rights, für die Kamala Harris steht, ist ganz wichtig. Und
ich habe
nicht weiter nachgefragt, was da in ihrer Biografie passiert ist, aber es war vollkommen klar für sie. Sie hat gesagt, eine Frau, die vergewaltigt wurde, sollte auf keinen Fall ein Kind behalten müssen. Das war für sie so auch so eine emotionale Geschichte. Und ihr Mann hat dann, also sie hat dann auch von dieser Obdachlosigkeit erzählt und geweint. Und der Mann hat dann, dem Mann ist dann auch eine Träne runtergeflossen und er hat dann gesagt, er würde auch so gern wählen, aber er kann nicht, weil in Alabama, wenn du im Gefängnis warst, darfst du nicht wählen und er ist vor 8 Jahren aus dem Gefängnis rausgekommen und er war wegen Crack-Dealen 5 Jahre im Gefängnis und er kann einfach nie wieder wählen und er würde aber so gerne wählen und auch Harris, einfach weil eine Frau mal entscheiden soll. Und dann kam noch ein Barber dazu aus dem Friseursalon und meinte so, ja, er findet eigentlich niemand sollte Präsident sein, er glaubt überhaupt nicht daran, aber ja, er hasst Trump, deshalb wird er die schwarze Lady wählen. Aber warum, er weiß eigentlich auch nichts über sie, aber er wird sie trotzdem wahrscheinlich wählen. Das war so in der Natsche, also eine Begegnung, dachte ich, ja, vielleicht könnte das ja ein bisschen repräsentativ sein.
Mhm. Okay. Wenn wir, ja, danke für diese Illustration oder diese Geschichte. Wenn wir jetzt gucken, was passieren würde, wenn Trump verhängnisvollerweise diese Wahl gewinnen würde. Das kam ja auch in einem Duell vor. Das war diese Frage nach dem Project 2025. Das ist eine Denkschrift von so einem rechten Think Tank, wo skizziert wird, was passieren sollte, wenn eben so jemand wie Trump an die Macht kommt. Und das ist schon so ein halber Umsturzplan, kann man sagen. Trump hat sich in dieser Diskussion hat gesagt, ja, er weiß gar nicht so genau, er kennt es gar nicht, hat mit diesen Leuten gar nichts zu tun, was, glaube ich, auch nicht so richtig der Wahrheit entspricht. Also das ist aber im Grunde genommen, den Staatsapparat im Grunde genommen umzukrempeln und persönliche Loyalitäten in den Vordergrund zu stellen. Und es gibt ja auch einen berühmten Aufsatz von Robert Kagan, auch so ein rechter Konservativer, der im Grunde genommen so ein Szenario gemalt hat, schon vor längerer Zeit in der Washington Post, glaube ich, dass diese zweite Amtszeit von Trump ganz anders würde als die erste, weil er sagt, der ist härter drauf und die Widerstandskräfte der Demokratie sind schwächer. Und das läuft auf eine diktatorische Entwicklung in den USA hinaus. Wie seht ihr das?
Also er hat ja auf jeden Fall das Supreme Court entsprechend umgebaut. Sie haben ihm ja auch einen Freifahrtschein vor kurzem mit einer Entscheidung gegeben. Das heißt, er kann nicht belangt werden für Dinge, die er verbrecherischerweise im Amt begeht. Also die Gefahr ist real. Er hat sich auch nicht von Anfang an von Project 2025 distanziert, sondern erst später. Ich muss zugeben, ich habe nicht ganz verstanden, wo der Punkt war, an dem er das tatsächlich gemacht hat.
Wo er sich distanziert hat.
Er ist eine ganze Weile, hat er das billigend laufen lassen, würde ich sagen. Er sagt auch immer wieder, dass er diktatorisch führen würde, dass er gegen demokratische Städte vorgehen würde. Er ist irre, aber es ist ihm halt schon zuzutrauen, weil er auch im Amt die Mittel der Macht kennengelernt hat. Das heißt, jetzt eine Vorstellung auch davon hat, was er tun könnte. Deshalb, ich weiß nicht, wie weit er gehen würde im Amt. Er würde eine wahnsinnig rückschrittliche, katastrophale Politik machen. Außenpolitik, Klimapolitik sowieso, Gerechtigkeitspolitik, die also diesen Namen natürlich nicht mehr verdient. Ich denke, er würde schon den Staatsapparat so umbauen, dass nur noch das passieren kann, was er für gut heißt. Wie man das dann definiert, würde man sehen.
Ich meine, er ist ja ein großer oder hält große Stücke darauf, dass Orbán ihn so toll findet. Also das mag sozusagen so ein Modell sein für das, was da passieren könnte, Bernd. Mhm. Das, was in Ungarn schon passiert ist.
Ich glaube, dieses Projekt 2025... Er hat angefangen, sich davon zu distanzieren, als die Demokraten darauf aufmerksam gemacht haben, was da drin steht. Weil was da drin steht, ist selbst Leuten, die Trump wählen, weil sie sagen, unter ihm ging es uns besser und die Inflation, doch nicht ganz geheuer. Da sind wirklich sehr viele Sachen drin, die gehen so grundlegend dran an die festen und den institutionellen Rahmen der US-amerikanischen Demokratie, dass da nicht so ohne weiteres Leute mitziehen. Das heißt, das ist eine Blaupause, die gegen ihn verwandt werden kann. Das haben die Demokraten ja dann auch irgendwann erkannt. Was, glaube ich, das Project 2025 unterscheidet von einem, ich sag mal, normalen konservativen Regierungsprogramm, ist der Versuch, einen Trumpismus tief auf den Ebenen der staatlichen Institutionen weit über die eine mögliche zweite Amtszeit Trumps hinaus zu verankern. Also was bis jetzt in Teilen der Justiz, allen voran dem obersten Gerichtshof gelungen ist, über diese lebenslangen Richterbenennungen, das auch im Staatsapparat zu machen, das was auf verschwörungstheoretischer und rechtspopulistischer Seite immer der Deep State heißt. Das heißt also Institutionen, die sich eben an Recht und Gesetz halten und insofern nicht alles mitmachen, was irgendeinem an der Spitze so einfällt, die alle abzuschaffen und zu ersetzen durch Leute, die es eben mitmachen. Das ist ja die Kernidee oder sagen wir mal eine der Kernideen von Project 2025. Und dass er jetzt behauptet, er wüsste davon gar nichts, hätte davon nie was gehört und wüsste gar nicht, wer diese Leute seien, ist natürlich hartnäckiger Unsinn. Wir haben schon mehrmals hier im Podcast drüber geredet. Fast alle, die da mitgeschrieben haben, sind Leute, die haben für ihn gearbeitet in der Administration. Er selber ist mit dem Chef der Heritage Foundation bestens vertraut. Es gibt wunderbare Fotos, wie sie beide zusammen im Privatjet sitzen. Also Heritage Foundation, jenes Think Tank, in dessen Rahmen das Ganze ausgearbeitet wurde. Also das ist natürlich alles wirklich Quatsch und der Versuch der Wiederverarschung, wenn er behauptet, er wisse davon gar nichts.
Marina, für wie gefährlich hältst du Trump in der zweiten Amtszeit?
Ich beobachte so einen Medienfatalismus und ich will nicht auf diesen Zug aufspringen. Also ich bin sehr vorsichtig mit Prognosen. Ich kann es nicht sagen, weil ich will auch nicht Teil von dieser Fraktion sein, die sagen, oh Gott, das ist jetzt alles vorbei, die Demokratie ist vorbei. Natürlich, was einem schon Angst macht, ist, dass Trump seine Versprechen für gewöhnlich einhält. Also er hat den Muslim-Ban angekündigt, er hat ihn umgesetzt. Ja. Das ist natürlich, und er hatte sehr viel Zeit, er hatte jetzt 4 Jahre Zeit, sich auf eine mögliche Präsidenz auch vorzubereiten. Und es macht einem schon Angst, wenn davon berichtet wird, und zwar von unabhängigen, nicht von Demokraten, sondern von unabhängigen politischen Thinktanks, dass Trumps Leute einfach gerade Interviews führen, Jobinterviews, dass sie tausende Leute aus dem Staatsdienst entlassen wollen und mit Leuten ersetzen, also nicht irgendwie ideologische Leute, nicht Leute, die für irgendwie für was stehen ideologisch, sondern einfach Staatsbeamte und sie mit Loyalisten ersetzen wollen. Und das Hauptkondition bei diesem Interview ist, wie loyal stehst du Trump gegenüber? Das ist natürlich, also wenn das umgesetzt wird, herrje, schwierig. Das geht ja auch darum, dass man dann einfach, dass dann Arbeit nicht gemacht werden kann. Die sind ja gar nicht qualifiziert. Also ob jetzt um Kläranlagen oder Müllabfuhr oder irgendwie Gesundheitsdienst geht, das sind, wenn da einfach nur Trump-Leute drin sitzen, wie soll so ein Staatsapparat dann funktionieren?
Also ich glaube, es ist in den USA, muss man dazu sagen, eigentlich üblich, bei so einem Regierungswechsel oben durchaus Beamte auszutauschen. Aber diese paar 10.000, über die da jetzt gesprochen wird, da auf die Idee ist noch nie jemand gekommen, die nach Partei oder gar Personenloyalität diese Stellen neu zu besetzen. Das ist das Neue, was du mit diesem Deep State gerade meintest, Bernd.
Wo Trump ja schon angesetzt hatte zum Beispiel, ist die Umweltbehörde, die bisher Kompetenzen hatte, um für Klimaschutz zu arbeiten. Die hätte schon in seiner ersten Präsidentschaft einfach beschnitten. Jetzt würde die nicht geschlossen, gar nicht, sondern ganz anders besetzt. Die würde dann dafür sorgen, dass das Öl, das ja gesund in unserer Erde schlummert, dann auch, keine Ahnung, Sauerstoff bekommt, indem wir es hochbefördern. Keine Ahnung, das ist jetzt Unsinn. Aber es wäre eine komplette Umdrehung der Politik, nur als Beispiel. Und was Zweites, wo man schon sehen kann, ist, er zweifelt ja immer die Wahlergebnisse an. Wenn sämtliche Wahlbehörden, Wahlbeauftragte ausgetauscht sind, dann kann er sogar Fake-Wahlen abhalten. Dann ist es völlig egal. Würde er wahrscheinlich auch tun. Und ich glaube, angesichts dessen, wie viel Wut er genau darauf hat, dass das weit oben auf der Agenda stünde. Und damit hättest du mit dem Supreme Court zusammen doch hervorragende Voraussetzungen geschaffen, um auch die Wahlen dauerhaft abhalten zu können und Trump dauerhaft im Weißen Haus zu halten.
Das wäre so eine Art Venezuelalisierung der USA quasi.
Was lustig ist, weil er sagt Venezuela und Steroids.
Auf Steroid, das hat er gesagt.
Das war herrlich. Muss man ihm einfach Credit geben, das war toll.
Das war eine tolle Formulierung, aber im Grunde genommen trifft es eigentlich das, was er vorhat.
Ja, total absurd.
Kommen wir noch auf Harris. Ich glaube, Trump hat das, glaube ich, zweimal gesagt, dass sie eine Radikale oder eine Marxistin ist. Und die Mutter war auch schon eine Marxistin und so. Das ist natürlich totaler Bullshit. Aber die Frage ist Harris eigentlich, für was steht sie eigentlich? Ist sie links? Ist sie Biden 2.0? Ist sie anders als Biden? Was für eine Präsidentin wäre sie?
Ja, das ist, glaube ich, ja immer noch everybody's guess. Also man weiß es einfach nicht so ganz genau. Sicher ist, dass sie in dem Spektrum der Demokratischen Partei wahrscheinlich ein bisschen weiter links angesiedelt ist als Biden eigentlich. Auch nicht in allen Fragen.
Links in Bezug auf Wirtschaftspolitik oder in Bezug auf, so auf Gender und Minderheitenrechte?
Genau da geht die Frage schon los. Mhm. Sie ist wahrscheinlich, was Bürgerrechte angeht, ein bisschen weiter liberal angesiedelt, als es Biden war. Das, was du meinst, also Bürgerrechte ähnliches, womöglich auch in Fragen von sozialer Sicherheit, sozialer Gerechtigkeit, Gesundheitspolitik und ähnlichem. Wobei die Frage ist, ob ihr Veränderungsbedarf da so groß ist, wie es beispielsweise der eines Bernie Sanders wäre, wenn er jetzt da was zu sagen hätte in dieser Geschichte. Er richtet sich mit seinen Appellen seit Jahren in seiner Funktion als immer noch wichtige Stimme im linken Flügel der Demokraten und jetzt gerade wieder zur Wiederwahl anstehender demokratischer oder unabhängiger Senator gleichsam an Sie in Vermont, ja, gleichsam an Sie, wie er sich an Biden gerichtet hätte, ohne die Hoffnung zu haben, dass von seinen Ideen besonders viel von ihr umgesetzt wird. Insofern, es ist eigentlich nicht so wahnsinnig wichtig, wo sie da im Einzelnen steht, auf der genauen Skala von moderat bis zentristisch bis links, innerhalb der Demokratischen Partei. Man weiß es schlichtweg nicht. Sicherlich.
Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil jetzt im Wahlkampf, dass man das nicht so genau weiß? Ich meine, ist sie dieses Dings mit Marxist, sie ist eine Marxistin, das ist natürlich Stuss. Also
das ist völliger Quatsch.
Wer sowas glaubt dass Migranten Hunde
sind. Ein Satz noch von mir, ich glaube, und das habe ich vorhin schon mal gesagt, ich glaube, der Nachteil daran ist, je weniger sie sich selber positiv definiert, desto mehr wird sie über das definiert, was sie als Biden-Harris-Administration gemacht hat und wo sich 60% der Wähler einen Wechsel wünschen. Und das ist nicht gut. Wenn das durchsickert, so richtig, sie steht für das Gleiche, dann schadet ihr das.
Also sie müsste mehr Change
Sie versucht senden. Das im Moment durch Persönlichkeit wegzumachen, das, was sie programmatisch noch nicht anzubieten hat.
Okay.
Wie lange das gut geht, da habe ich große Zweifel.
Marina.
Ich möchte sagen, dass das mit dem Marxismus, ich glaube, es geht, dass ihr Vater Marxist ist. Ich glaube, es ging darum, dass ihr Vater Wirtschaft unterrichtet hat an der Uni und da auch Marxismus unterrichtet hat. Also diese Verbindung wollte ich nur klarstellen. Und ich finde es interessant, dass jetzt die ganzen Milliardäre und Unternehmer aus Silicon Valley sie unterstützen mit vielen Millionen. Ich glaube, was ja schon Joe Biden versprochen hatte, waren höhere Steuern für Großverdiener. Und das wurde meines Wissens nach nie umgesetzt. Was ist daraus geworden? Ja, es ist im Sand verlaufen. Und jetzt hat Harris, das ich mitbekommen habe, hat sie das ja auch wieder eingefordert. Also höhere Steuern für Vielverdiener. Und ich glaube aber, es geht vielleicht darum, dass sie mit diesen Konzernen in Silicon Valley ein Deal macht, dass sie unterstützen, ihren Wahlkampf unterstützen und aber dann diese Steuern nicht zahlen müssen. Ich weiß nicht, ob da schon was feststeht und habe jetzt spontan gar nichts gefunden dazu, aber es ist natürlich irgendwie schwierig, gleichzeitig zu, das ist irgendwie so, you can't have the cake and eat it. Gleichzeitig versuchen die Arbeiterklasse für sich zu mobilisieren, die Leute, die auf der Straße leben und die Leute, die Konzerne in Silicon Valleys. Man muss dann fragen, was denn eigentlich? Wer bist du denn eigentlich?
Ja, willst die demokratische Linke mobilisieren und kriegst die Unterstützung von Dick Cheney, dem Vizepräsidenten von George Bush, einem Kriegstreiber vor dem Herrn und Kriegsverbrecher. Das ist natürlich nichts, was besonders Schönes.
Naja, aber das ist doch schon ganz, das ist richtig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ich meine, Cheneys, beide sind jetzt bei den Demokraten. Also schadet das nicht Trump auch? Gibt es nicht doch noch so eine Gruppe von so irgendwie Moderaten oder so Oldschool-Republikanern, die wirklich Bauchweh da bei Trump haben und die so einen Cheney-Wechsel dann denken, ach, vielleicht können wir ja ausnahmsweise das mal tun?
Ich sag mal so, nach den Bush-Jahren war eigentlich der neokonservative Flügel der Republikaner, die ja bestimmend waren in den Bush-Jahren, die sich den Irakkrieg angefangen haben, die den Afghanistan-Krieg angefangen haben, die letztendlich den Libyen-Krieg, auch wenn er dann ausgeführt wurde, von Obama auch mit vorbereitet haben. Und diese ganze Aufrüstung, die Geheimgefängnisse, die CIA-Folter, Guantanamo und so weiter und so fort, alles, was sich unter dem Deckmantel des Kampfes gegen den oder Krieges gegen den Terror versteckt hat, geht auf diese Clique zurück. Die sind alle heute absolute Trump-Gegner, von Tag 1 an gewesen. George Bush ist damals weder zur Amtseinführung von Trump hingegangen, nicht mal zum Krönungsparteitag ist er hingegangen, zu nichts. Die Distanz zu denen hat Trump bei dieser Wählerschaft, das ist ja auch ein Teil von AfD und BSW-Wählerschaft eigentlich hier, das kann man schon vergleichen, die sagen, er ist der einzige Präsident, der keinen Krieg angefangen hat. Mhm. Das ist was Ähnliches, wie hier gesagt wurde und was er auch gestern in der Debatte gesagt hat heute Nacht. Wenn er gefragt wurde, wie hält das mit der Unterstützung der Ukraine, hat er gesagt, er unterstützt den Frieden. Der Krieg muss zu Ende gehen, das Töten muss aufhören, man muss sofort verhandeln, man muss sofort einfach, also das Gleiche, was wir hier als Laie auch kennen. Und die Distanz dieser Leute, die nun wirklich als Kriegstreiber, als echte Kriegstreiber in die US-Geschichte eingegangen sind, zu ihm, ist etwas, was den Demokraten eher schadet, als dass es
Trump schadet. Naja, interessant. Mhm.
Und sie zählen ja trotzdem zu dem, was als Establishment, also Reno bezeichnet wird, also zu der klassischen republikanischen Partei, die sind so oder so schon längst von Trump weg. Das ist das Problem. Da ist jetzt eine öffentlichere Hinwendung, das kann schaden, wie es Bernd gerade sagte. Aber es ist keine wählerische Abwendung von Trump. Das ist so ein Problem. Ich wollte nur eine Sache zum Inhalt noch ganz kurz. Natürlich hat Harris eine ähnliche Agenda, wie sie Biden hat. War jetzt auch nicht unerfolgreich tatsächlich auch. Also sowohl für Klimaschutz als auch für Investitionen als auch für Sozialpolitik. Sie gibt sich aber, während Biden mehr so der Überflieger ist, der die gesamte Infrastruktur des Landes in den Blick nimmt, so, dass sie auch an die Menschen noch mal genauer rangeht und guckt und dafür in Kauf nimmt, mit den Firmen streithafter umzugehen, was man ihr auch abnimmt, weil sie in ihrer Art streithafter ist als Biden. Und das ist das Einzige, was mir tatsächlich noch als sonstiger Politikansatz hängen geblieben ist aus den vergangenen Wochen, dass sie sich mehr anlegen würde mit großen Konzernen für die Interessen, soziale und Gesundheitsinteressen insbesondere der kleineren Bevölkerung.
Okay, vielleicht eine allerletzte Frage, ehe wir dann zum Ende kommen. Diese Wahl wird ja nicht entschieden dadurch, wer am meisten Stimmen bekommt. Es war ja damals schon so, 2016, als Trump Präsident geworden ist, hatte er 3 Millionen Stimmen weniger als Hillary Clinton. Sondern diese Wahl wird entschieden werden, wieder in diesen sogenannten Swing States, kleineren Bundesstaaten, die eben nicht klar zugeordnet sind zu Demokraten oder Republikanern. Das sind ein paar Länder, die muss man jetzt nicht aufzählen. Aber dort wird sich der Wahlkampf ja auch fokussieren. Und wer hat da die besseren Karten? Das ist eine komplexe Frage. Ich bitte trotzdem um eine eher kürzere Antwort.
Ja, wenn es so einfach zu beantworten wäre, und die Staaten sind auch nicht alle gleich. Du hast den ehemaligen Rust Belt, also die alten Industriestaaten, wo halt die durch Firmenabgang, durch Niedergang von alter Stahlindustrie und so weiter lange sehr gelitten haben, deshalb Rust Belt, Rostgürtel genannt werden. Dazu gehören solche Staaten wie Wisconsin, Michigan, aber eben auch Pennsylvania, früher auch Ohio, wobei Ohio ist seit vielen Jahren so fest republikanisch, dass es inzwischen nicht mehr als Swing State mitgezählt wird. Das wäre für die Demokraten ein Riesenerfolg, wenn sie Ohio wieder kompetitiv machen würden, wie man das so sagt. Also im Moment sind es da oben die drei, dann hast du so solche Staaten wie Arizona, wie Nevada, wie North Carolina. Das sind so 6 von denen, die wirklich wichtig sind. Ganz früher war es immer noch Florida, ist aber inzwischen auch absolut rein republikanisch so. In all diesen Staaten ist es genau so im Moment, wie es auf der nationalen Ebene in den Umfragen auch ist, nämlich ein Abstand zwischen beiden Kandidaten, mal der eine vorne, mal der andere vorne, aber beides innerhalb der Fehlertoleranz. Das heißt, du kannst es einfach nicht sagen. Wenn ich in Pennsylvania leben würde, dann müsste ich mich darauf einlassen, dass ich die nächsten 2 Monate von morgens bis abends, von morgens bis abends und wahrscheinlich auch in der Nacht mit E-Mails, Hausrufsendungen, Fernsehspots und so weiter bombardiert werde und dass beide Parteien Millionen und Abermillionen in diesen einen Bundesstaat reinstecken, weil der ein Schlüssel ist.
Marina, du wohnst ja bisher in North Carolina, auch einer von diesen Swing States. Ja. Wie sieht's denn da aus?
Soll ich sagen, wir sind das Research Triangle. Also in meiner unmittelbaren Nähe sind 3 Unis und das ist total liberal. Und das ist, ich glaube, das ist sehr wenig Kontakt mit der Welt von North Carolina eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist super liberal. Wenn ich aus dem Haus gehe, sehe ich nur Black Lives Matter Plakate und es wird gebaut, wovon man nicht so viel spricht in Deutschland, ist die massive Gentrifizierung von allen, die sich Großstädte nicht mehr leisten können, die jetzt nach Nashville gezogen sind, nach Phoenix, aber auch nach Durham, North Carolina, wo ich bin. Und das sind Leute, die umziehen und ja oft hochgebildet, Mittelklasse und so weiter. Und ich glaube, dass die demokratisch wählen. Aber ich weiß nicht, wie viel es ins Gewicht fällt. Ich kann es nicht sagen. Ich wollte nur, weil wir das noch nicht besprochen hatten, weil die letzte Umfrage war ja von diesem Siena-Institut, die letzte Umfrage vor der Debatte, hat Trump einen Punkt vor Harris gezeigt. Wahrscheinlich hat sich das heute schon wieder geändert nach der Debatte. Aber das war zum ersten Mal seit, ich weiß nicht, seit vielen Wochen, dass Harris wieder hinten lag. Und dann hat die New York Times gleich getitelt, ist der Honeymoon vorbei. Und wir müssen aber schauen, wie sich das heute wieder verändert hat. Aber also ich glaube auch, es ist wahnsinnig schwer zu sagen. Ein Punkt ist ein Punkt.
Ja. Was wäre denn das Bessere für diese Swing States, für diese Milieus, verschiedene Milieus, wie Bernd gerade erzählt hat, das bessere Politikangebot jetzt auf diesen letzten 55 Tagen, Trump oder Harris?
Ich glaube, es kommt nicht auf das Politikangebot an. Es kommt darauf an, wer kann mehr mobilisieren. Ich gehe davon aus, dass das Trump-Lager schon hoch mobilisiert ist. Das heißt, die Demokraten stehen jetzt vor der Herausforderung, das, was sie mobilisieren können, zur Wahl zu bringen. Wenn sie das schaffen in einem extremen Ausmaß, dann hat Harris eine Chance zu gewinnen. Ich bin skeptisch, aber ich kann es mir vorstellen. Dazu müsste sie nur noch diverse solche Auftritte haben und noch emotionaler werden, weil ein Auftritt von Obama würde Leute mobilisieren. Wir haben sie jetzt zweimal oder so emotional erlebt bei dieser Debatte, da müsste noch mehr kommen. Sie muss die Leute für sich gewinnen. Erstens die, die dann rausgehen, um genau das zu machen, was Bernd als Szenario beschreibt. Und zweitens dann eben auch die Leute wirklich zur Wahl bringen. Ich glaube, es ist anders noch, aber fehlt mir an Datengrundlage als hier, wo eine höhere Wahlbeteiligung inzwischen eher heißt mehr AfD, mehr Rechte. Ich glaube tatsächlich, ich sagte es gerade schon, dass das Magerlager so hoch mobilisiert ist, dass darin auch in den Swing States eine Chance läge für sie.
Eine ganz kurze Ergänzung noch. Ich glaube, sie hat einen Vorteil und das ist tatsächlich dem Walz gegenüber J.D. Vance. Weil ja. J.D. Vance Auftritte seit dem Parteitag, also seit dem der republikanischen Nominierungsparteitag, waren eigentlich ein Desaster nach dem nächsten für ihn. Sie waren schlecht besucht, sie kamen nicht gut an, der hat wenig Charme, er produziert wirklich peinliche Memes am Stück, während Tim Walz auch, selbst wenn es nur die innerdemokratische Wahlhelferschaft ist, schafft er eine Energie, die er herstellt in dem Raum. Er hat eine solche mobilisierende Wirkung und eine solche aufmunternde, optimistische Ausstrahlung. Das ist wirklich ein Asset. Da hat Harris, glaube ich, wirklich eine hervorragende Wahl getroffen. Ich hatte Tim Walz nicht auf dem Schirm vorher, aber ich glaube, da hat sie sich wirklich etwas geschafft, was sie unfassbar gut ergänzen kann, gerade wenn es darum geht, wie Babs gesagt hat, einfach zu mobilisieren.
Und im Rustbelt.
Er bringt das mit, was sie nicht schafft, also dieser Moment von seinem Sohn vom Parteitag, wo sein Sohn, wo er auf der Bühne ist und der Sohn so weint und einfach diese Familie und diese Emotionalität, also der steht für Flanellhemden und Familie und eine normale, die Rückkehr zur amerikanischen normalen Kernfamilie und aber auch so wahnsinnig authentisch. Ich finde eigentlich ja, ist authentisch ein Unwort, weil alle vorgeben, authentisch zu sein. Aber ja, es ist einer, der ist, dass er nicht phony ist, ist ein Riesenvorteil für ihn. Man nimmt alles, also ich habe eine Woche vor der Nominierung habe ich das Ezra Klein-Interview angehört mit ihm und ich dachte, wow, der ist ja nett. Und dann wurde er einfach, nominiert und ich dachte, der. Und Ezra Klein hat auch gesagt, dass er wirklich, also Ezra Klein, der große Interviewer der New York Times, dass er sehr ungern Politiker interviewt, weil sie immer alle das Gleiche sagen und man merkt, sie trauen sich eh nicht zu reden. Und das Interview mit Tim Walz war eins seiner 5 Lieblingsinterviews in seinem Leben mit Politikern, weil du merkst einfach, da sitzt jemand vor dir, der denkt mit dir und der traut sich, einen Denkprozess anzugehen, auch öffentlich. Und das merken die Wähler, sind ja nicht doof. Die merken das. Und ich glaube auch, dass viele einfach Harris wegen Walz wählen werden.
Seit heute Nacht wissen wir auch, dass er auch Katzenbesitzer ist, weil als er das Foto von Taylor Swift gesehen hat, hat er gesagt, Grüße gehen raus, ich bin auch Katzenbesitzer.
Also den Satz, Marina, die Wähler sind ja nicht doof, den nehmen wir jetzt als Schlusssatz und als Hoffnung auf das bessere Morgen. Wir machen jetzt hier Schluss. Das war der Bundestalk. Wir bedanken uns bei Daniel Fromm für die Produktion und bei Chanzet Itzpina für die Redaktion. Fragen und Kritik wie immer gerne an bundestalk@taz.de und wenn ihr Geld habt, dann ist das auch gern gesehen. An Taz zahle ich. Wir sehen uns. Bis dann und tschüss.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.